Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Am Dienstag habe ich hier an dieser Stelle über das aus meiner Sicht perfekte Depot für einen langfristigen Anleger gesprochen und gleichzeitig in Aussicht gestellt, dass ich heute am Donnerstag einen Leitfaden liefern würde, wie man denn diese perfekten Werte ganz konkret findet. Na dann legen wir mal los. So, an der Stelle muss ich erstmal was machen, was ich eigentlich nicht so gerne tue. Ich muss zurückrudern, denn ich habe hier in Aussicht gestellt, dass ich erläutern würde in einer Podcast-Folge, wie man die besten Aktien für sein langfristiges Portfolio findet. Aber in 20 bis 25 Minuten ist das einfach nicht zu schaffen. Ich werde die Ansätze liefern. Ich werde auch zwei ganz konkrete Beispiele nennen. In die eine Aktie bin ich investiert, in die andere aber nicht, weil sie das Negativbeispiel ist. Und daran kann man sich das so ein bisschen selbst erarbeiten. Aber die Unternehmens- und Kennzahlenanalyse, das ist einfach etwas. Die Bilanzanalyse, da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Das kann ich natürlich hier nicht in 25 Minuten liefern. Sollte ich den Anschein erweckt haben, ich könnte das in einer Folge. Und es mag sein, dass ich das insbesondere beim Vortrag in Stuttgart so formuliert habe, ja noch ein bisschen Adrenalin im Blut gehabt und im Applaus. Und ich werde es euch sagen nächsten Donnerstag, aber ja, da muss ich ein bisschen zurückrudern. Erinnert mich aktuell an die Zeit zwischen meinem 16. und 25. Lebensjahr. Die einen würden es wohl als Schaumschlägerei bezeichnen, die anderen würden sagen, ja, einfach ein Großmaul. Und ja, das hat jugendlicher Leichtsinn, so nenne ich es mal. Ich bin, kleine Anekdote, kleiner Schwank aus dem Leben. Ich bin im Jugendtreff Exe, habe ich meine Wehrpflicht abgeleistet und zwar in Form des Zivildienstes. Die Jüngeren werden es gar nicht wissen, aber man musste früher zum Bund, also zur Bundeswehr. Und wenn man da nicht hin wollte, aus welchen Gründen auch immer, dann musste man diesen Dienst verweigern und hat dann Zivildienst gemacht. Das durfte man sich später aussuchen. Zu meiner Zeit musste ich dafür noch ein Schreiben aufsetzen und dort musste ich meine Gewissensgründe darlegen und ich habe eine Absage bekommen. Ich bin einmal durch die praktische Prüfung für den Roller gefallen, das nicht zu Recht, finde ich. Ich habe nach rechts geguckt, Schulterblick habe ich gemacht, aber offensichtlich hat man das in dem Integralhelm nicht erkannt, bin ich durchgefallen. Ansonsten haben die allermeisten Prüfungen im ersten Anlauf geklappt. Das Verweigern dieses Wehrdienstes allerdings auch nicht, weil ich dort die Wahrheit reingeschrieben habe. Es gab noch nicht so viele Foren, die einen damals beraten konnten. Und dann habe ich ein weiteres Schreiben aufgesetzt und habe mir irgendwas aus den Fingern gesogen. Ich hoffe, das ist verjährt mittlerweile. Nicht, dass ich im Nachhinein hier noch herangezogen werde. Und da habe ich dann einfach geschrieben, was der Wahrheit entspricht, dass mein Opa in russischer Kriegsgefangenschaft war und dass er mir ganz oft abends vor dem Kamin erzählt hat, wie grausam das war, was es garantiert war. Nur mein Opa hat nie wieder über diese Zeit gesprochen, hat mir weder erklären wollen, wofür es die Orden gab und so weiter. Am liebsten hätte er sie weggeschmissen, aber meine Oma hatte sie in so einem Schuhkarton auf dem Dachboden. Damit wollte er nichts mehr zu tun haben. Naja, und das musste ich eben ausschmücken. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da was von geschrieben, dass die Kugeln haben seine Schulter durchsiebt und sein Leben lang hat er darunter gelitten und traumatisch und so weiter. Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Ich nehme an, dass so ein Krieg und russische Kriegsgefangenschaft sehr, sehr traumatisch ist. Aber wie gesagt, wir haben kein einziges Wort jemals darüber gesprochen, bis zu seinem Tod nicht. Aber das habe ich einfach hingeschrieben und dann war es in Ordnung. Dann musste ich das nicht mehr. Also habe ich Zivildienst gemacht. Ich bin gleich fertig. Ich komme gleich zum Thema. Und dort, apropos großmäulig, dieser Jugendtreff Exe, in dem ich unterwegs war, der hat natürlich auch sowas wie Sommerferien gehabt. Nun hat man natürlich als Zivi eigentlich, das ist damals noch 18 Monate Zivildienstzeit, der Wehrdienst war 15 Monate lang, aber sollte eine kleine Strafe sein, dass man verweigert hat, also war es 3 Monate länger, aber da hatte ich natürlich nicht 12 Wochen Urlaub im Jahr. Und dann hat die Leiterin zu mir gesagt, ja, was machen wir denn hier, wir sind jetzt 6 Wochen nicht da, was machst du denn in der Zeit, du musst dies und jenes machen. Ich sagte, ja, aber ich kann hier alles. Innerhalb von 3 Wochen bringe ich das so tippitoppi auf Vordermann, das glänzt. Ist es okay, wenn ich eine Woche jetzt auch frei mache mit euch und danach, ihr werdet es nicht wiedererkennen. Ihr denkt, ihr kommt hier im Ritz-Carlton wieder an. Und dann, die kannten mich ja nicht, haben sie gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Apropos Schaumschlägerei, ja, die Realität sah dann so aus, dass ich 5 Wochen zu Hause geblieben bin und dann bin ich langsam mal wieder hingetrabt, ganz entspannt, habe mir eine Cola aus dem Kühlschrank genommen, ein bisschen geraucht, zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht. So, gesagt, so, jetzt können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Und dann hörte ich eine mir vertraute Stimme aus dem Büro, nämlich die Leiterin dieses Jugendtreffs, und die hat gesagt, sag mal, ich war jetzt hier in den letzten 3 Wochen jeden zweiten Tag, um mal zu schauen, wie so deine Fortschritte sind. Aber du warst nicht hier. In dem Moment, ich kann es noch wie heute, ich erinnere mich, ich habe mich so oft aus wirklich den dummsten Situationen so dämlich rausgequatscht, das hat funktioniert. Aber da dachte ich, das hast du jetzt doch irgendwie verbockt. Das könnte schiefgehen. Naja, wir haben dann 3 Monate lang nur noch über Zettel kommuniziert. Irgendwann hat sie mir verziehen, nachdem ich zu Kreuze gekrochen bin. Aber ich kann so viel sagen, es sah nicht aus wie im Ritz-Carlton. Und das war einfach, ja, das ist einfach schiefgegangen. Und so, meistens ist es aber gut gegangen. So. Soweit die Anekdote. Wie bin ich drauf gekommen? Genau, weil ich heute nicht alles liefern kann, was man dafür braucht. Das ist mir ganz wichtig, das auch nochmal zu betonen, weil das natürlich etwas ist, mit dem sich andere Menschen sehr, sehr lange beschäftigen. Ich bezweifle, dass man für die langfristige Geldanlage irgendeine Art von Kurs kaufen muss für viele 1.000 Euro, in denen dann in der Regel ein Großteil aller Kapitel sich damit beschäftigt, wie man da mental rangehen soll. Da würde ich sagen, wer meine Podcast-Folgen durchgehört hat, der weiß das auch. Sage ich einfach mal so. Also falls ihr hier einen Schaumschläger unterstützen möchtet, ja, es ist immerhin, eigentlich heißt es ja, was nichts kostet, taugt nichts. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ein bisschen was taugt. Also abonniert diesen Podcast. Ich spreche hier auch weiter über die mentalen Herausforderungen der Anlage. So, was braucht es, um die richtigen Unternehmen zu finden? Es braucht dafür ein Grundverständnis dessen, was langfristig zu einem Erfolg für ein Unternehmen dazugehört. Und nochmal zur Erinnerung, wir sprechen jetzt nicht über Spekulation, sondern wir sprechen über die Aktien, die ich hier beim letzten Mal in den Vordergrund gestellt habe. Ich würde sie mal grob als Value-Aktien, wobei per Definition eigentlich Value-Aktien sind, die momentan unter ihrem eigentlichen inneren Wert handeln. Ja, so hat man Value-Aktien, so hat Peter Lynch Value-Aktien gesehen. Ich glaube, die meisten verstehen heute aber unter Value-Aktien auch eher die in der letzten Folge genannten Procter & Gamble und Johnson & Johnson und die Walmart, die über viele Jahre hinweg liefern, Dividenden, langsam stetig steigende Umsätze und so weiter. Also lass uns mal diesen groben Begriff nehmen. Definition von Dividendenaktien ist klar, das sind Aktien, die regelmäßig einen Teil ihres Gewinns, und das ist schon mal ganz, ganz wichtig, an die Aktionäre ausschütten. Wir erhalten also Stabilität und wir erhalten, so langweilig es klingen mag, vorhersehbare Erträge. Ob die dann gegebenenfalls auch für Aktienrückkäufe verwendet werden, das ist vollkommen in Ordnung. Bei dem Negativbeispiel, welches ich schon negativ besprochen habe, da war sie noch gar nicht so negativ, aber da war klar, das ist eben nicht nachhaltig. Gewinne an Aktionäre auszuschütten, Gewinne zu nehmen, um Aktien zurückzukaufen, ist vollkommen in Ordnung. Die Ausschüttung an sich und der Aktienrückkauf an sich ist kein Qualitätsmerkmal. Denn wenn ich das nicht aus dem Cashflow nehme, was ich tatsächlich verdient habe, sondern gegebenenfalls mein Fremdkapital erhöhe, dann ist das natürlich nicht nachhaltig. Und es kann ganz lange wunderbar funktionieren. In den glorreichen Zeiten der Nullzinsen kann es sogar Ewigkeiten funktionieren. Aber wenn diese Phase dann vorbei ist, dann wird mir diese Schuldenlast irgendwann um die Ohren fliegen. Ich will es ein bisschen spannend machen. Ihr könnt ja schon überlegen, welches Unternehmen könnte das sein? Wie identifiziert man diese Aktien? Das Kursgewinnverhältnis ist natürlich weit überschätzt. Aber es ist durchaus interessant, um innerhalb einer Branche Vergleiche vorzunehmen und um heute mit damals zu vergleichen. Wenn ich also eine Aktie XY mit einem KGV von habe, dann ist es erstmal nicht so interessant, insbesondere nicht in Zeiten von Aktienrückkäufen, weil logischerweise bei der Anzahl der Aktien, dann steigt der Gewinn, aber das heißt nicht, dass der Gewinn absolut steigen muss. Wenn ich aber bei einem Unternehmen, bei dem das Ganze relativ stabil und konstant verläuft, wenn ich dann darauf schaue, wann ist das KGV niedrig oder teuer, dann hat das KGV oder hoch, dann hat das KGV durchaus eine Aussagekraft. Wenn ich also heute mir die Biotech-Branche, die Pharma-Branche ist noch ein bisschen was anderes, aber wir können sie durchaus mal zusammen abfrühstücken, anschaue, dann kann ich sagen, Pharma in Europa ist verhältnismäßig günstig und das kann ich anhand des KGVs ablesen, denn in anderen Zeiten war bei ähnlicher Gewinndynamik das KGV schon mal höher. Das heißt also, insofern kann man das KGV schon nutzen. Ansonsten ist bei mir erstmal im Fokus der Analyse der Free Cashflow. Cashflow ist auch eine Kennzahl, die allein und isoliert betrachtet nicht ausreicht. Insbesondere bei Wachstumsunternehmen nicht. Bei Value-Unternehmen ist es aber durchaus interessant. Darüber hinaus kann man sich mal im Ansatz mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis beschäftigen. Und auch hier geht es darum, wo ist das Unternehmen heute? Wo war es vor 5 Jahren? Wo war es vor 10 Jahren? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht das Unternehmen? Wie hat sich das entwickelt? Worauf man ebenfalls schauen sollte, ist die Schuldenquote und die Liquidität des Unternehmens. Dann gibt es natürlich auch noch qualitative Faktoren zu berücksichtigen. Das Management und die Managementqualität lässt sich nicht immer, denn es gibt schlicht und einfach Nachfolgeregelungen. Da kann man jetzt nicht sagen, naja, das Management wurde ausgetauscht und deswegen taucht das alles nichts da. Also, dass am Ende eines erfolgreichen Berufslebens irgendwann mal da steht, dass er sagt, ich will jetzt einfach nur noch Golf spielen, segeln und mein Haus in den Hamptons bewohnen, ist auch in Ordnung. Aber je länger ein Management beziehungsweise ein Aufsichtsrat auch eine gewisse Konstanz hier an den Tag legt, es müssen nicht immer die Showmänner ganz vorne sein. Können, aber müssen nicht. Managementqualität ist ein Thema für sich und ein sehr spannendes. Wettbewerbsvorteile / Burggraben. Ziemlich simpel, wenn man sich zum Beispiel auf Konsumgüter konzentriert. Sehr klar zu erkennen, welche Unternehmen haben hier wirklich einen Burggraben und welche wollen sich noch einen erarbeiten. Das kann funktionieren, ist aber eine Spekulation. Das heißt also, die gesamte Marktstellung, das Marktpotenzial ist dafür interessant. Und bitte, sucht dabei nicht nach Unternehmen, ja, die müssen jedes Jahr zweistellig wachsen. Das ist ab einem bestimmten Sättigungsgrad in einigen Branchen schlicht und einfach nicht möglich. Da gibt es kein zweistelliges Wachstum. Es gibt verschiedene Analyse-Tools und Informationsquellen. Die meisten dieser Informationen sind frei verfügbar. Mir sind, und ich werde ein Update geben, wahrscheinlich innerhalb der nächsten Monate, weil ich mir gerade einige anschaue und auch auf der Messe habe ich jetzt einige interessante Gespräche geführt. Viele, viele Datenbanken, zum Teil auch die Datenbanken, für die man Geld bezahlt, sind meines Erachtens nicht geeignet, um dann auf einen Knopf zu drücken und dann zu sagen, das sind die besten Unternehmen. Das ändert sich aber gerade, habe ich den Eindruck, wie gesagt, sobald ich hier eins habe, egal ob es Geld kostet oder nicht, dann werde ich es hier nennen, kann jeder selbst entscheiden, ob er dann diese Analyse-Tools nutzen möchte. Bei Dividendenaktien ist die Dividendenrendite ein nicht uninteressanter Punkt, aber way overrated. Eine hohe Dividendenrendite und ein Qualitätsunternehmen kann, wenn, dann maximal zufällig stattfinden. Es gibt Ausnahmen, das heißt also bei REITs, Immobilienunternehmen, die mindestens 90% ihres Gewinns, ich glaube 90 oder 85% ihres Gewinns ausschütten müssen, ist die Dividendenrendite insgesamt höher, dafür ist das Kurspotenzial begrenzt. Ansonsten ist die Herangehensweise zu sagen, ich brauche hier ein Dividendenportfolio, welches möglichst eine Dividendenrendite von 6 oder 7% aufweist im Schnitt, denn ich will ja schließlich von diesen passiven Einkünften leben. Das wird, ich verspreche es euch, es geht gar nicht anders, das wird nicht das qualitativ hochwertigste Portfolio werden. Es gibt nicht so viele absolute Top-Aktien. Und absolute Top-Aktien mit einer Dividendenrendite von 6 oder 7%, wie gesagt, durch Einmal-Events möglich, durch einen Crash am Markt möglich, dann gerne mit beiden Händen zugreifen. Ansonsten ist das ein Portfolio von minderer Qualität, ohne Einschränkung, immer. Also Dividendenrendite nicht überbewerten. Was man sehr gerne hochbewerten darf, ist das Dividendenwachstum. Denn so wird ein Schuh draus. Ich kaufe mir heute ein Portfolio, stelle es mir zusammen und habe, wenn wir jetzt mal nur über ausschüttende Unternehmen sprechen, habe vielleicht eine Dividendenrendite bei den Top-Unternehmen, mein Portfolio irgendwo zwischen 3% und 4%. Okay, vielleicht kriege ich auch mal 4,2%, wenn ich in einer Delle kaufe. Momentan meines Erachtens schwierig. Aber entscheidend ist doch das Dividendenwachstum. Bezogen auf meinen Kaufkurs habe ich dann in 10 Jahren in meinem Portfolio, weil die Dividenden eben steigen stetig, habe ich dann vielleicht schon auf mein damals eingesetztes Kapital eine Rendite von 7% oder 8%. Nochmal 10 Jahre später habe ich eine deutlich zweistellige Rendite. 13%, 14%. Und dann wird es interessant. Nothing beats time. Ich kann nicht einfach, es hilft nichts. Je früher ich damit anfange, umso besser. Ich glaube, Warren Buffett hat auf seine ersten Käufe in Coca-Cola heute eine Dividendenrendite jenseits der 70%.
You know, it's forever. And those are the businesses I like. We own 400 million shares of Coca-Cola stock, as you know. We've never sold a share. And I wouldn't think of selling a share.
Ja, das heißt also, wenn man sich die heutige Ausschüttung in Relation zu seinem damaligen Kaufkurs anschaut, es ist Quatsch, sich auf die Dividendenrente zu sehr zu konzentrieren. Und wahrscheinlich gibt es ein paar böse Zuschriften. Einige behaupten gerne das. Und diese Dividendenjäger, das sind keine guten Portfolios. Fertig, aus, Feierabend, hilft nichts. Wichtig für Dividendenanleger ist die Ausschüttungsquote, die Nachhaltigkeit der Dividenden, die Untersuchung der Gewinnrücklagen, Vergleich der Dividendenpolitik innerhalb der Branche mit den Konkurrenten. So, Dividenden, die nicht nachhaltig sind, gibt es wie Hülle und Fülle. Und ich muss mal gucken, wie lange habe ich jetzt? 15 Minuten? Na gut, ich habe natürlich auch 5 Minuten meinen Schwank aus der Jugend erzählt. Ich brauche für ein Portfolio, ein langfristiges Portfolio, nicht zwangsläufig nur Dividendenaktien. Es wird überwiegend aus Dividendenaktien bestehen, aber es gibt durchaus auch sehr interessante Value-Perlen, wenn man so will, die aber sich auf Aktienrückkäufe konzentrieren. Und das kann natürlich auch sehr interessant sein, denn steuerlich ist es für mich attraktiver. Wie oft ich die Diskussion geführt habe, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt führe ich sie einfach nicht mehr. Also Leute, die sagen, und das ist ja auch in Ordnung, es muss ja immer Käufer und Verkäufer am Markt geben, ja, aber eigentlich richtig gut sind ja nur die Dividenden, die auf mein Konto ankommen und die dort, die Ausschüttung, das, was ich dort zur Verfügung habe. Und ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, ich möchte das Kapital verbrauchen. Das ist ja durchaus eine ganz interessante Entnahmestrategie. Und im besten Fall wird bei guten Unternehmen ja der Sockel gleich bleiben, eben nicht aufgefressen durch diese Entnahmen. Also, ich habe einige von diesen Unternehmen in meinem Depot und bin happy damit und nehme gar nicht alle Dividenden. Das Ziel ist natürlich irgendwann für viele einfach von den Dividenden zu leben. Ich glaube, der Waikiki hat bei Timo Bautzus das ganz gut mal erläutert, dass er schon während seiner beruflich noch sehr aktiven Zeit gesagt hat, ich möchte ein Einkommen haben von 200.000 oder 300.000 Euro. Das möchte ich rein aus Dividenden. Und dann nehme ich diese Dividenden für meinen täglichen Lebensunterhalt.
Ich habe eben diese Planung damals aufgemacht. Ich möchte eben mein Arbeitseinkommen irgendwann praktisch durch passives Einkommen ersetzen können. Das heißt, also du fängst mit Arbeitseinkommen an. Das ist dann am Anfang 100%, weil Vermögen hast du ja noch nicht. Und dann baust du dir eben passives Einkommen auf, was dann immer weiter wächst.
Bei guten Unternehmen wird dann trotz dieser Dividenden wahrscheinlich die Aktie auch noch im Kurs steigen und die Dividenden steigen. Das ist also eine Top-Strategie. Nur, das ist eine Strategie, bei der ich mich dann auf Ausschüttungen konzentriere. Daraus dann zu machen, Unternehmen, die Dividenden ausschütten, sind besser, ist Quatsch. Denn am Ende des Tages kommt die Dividende und davon geht sofort die Kapitalertragssteuer ab. Und davon habe ich dann weniger, selbst wenn ich die Dividende reinvestiere. Das heißt also, jemand, der ein optimiertes Portfolio hat und dementsprechend, ich muss natürlich, damit das auch im Kurs wächst, und das werde ich machen, weil mit 20, 30, 40 bin ich ja als jemand, der dann arbeiten geht und irgendwo sein Gehalt oder seinen Lohn bezieht oder seinen Gewinn als selbstständiger Unternehmer, ja, der braucht ja das Kapital nicht. Der kann diese Dividenden dann reinvestieren und es hat einen enormen Effekt. Für all diejenigen wäre es aber schön, wenn sie eigentlich Aktien hätten, die Aktien zurückkaufen. Denn dann habe ich nicht permanent die Steuer, die wieder abgeht. Also insofern sind Aktienrückkäufe genauso gut wie Dividenden. Es in beiden Fällen wird der Gewinn des Unternehmens verwendet und wird dem Anteilseigner zugeführt, in der einen Form durch die Ausschüttung und in der anderen Form, indem der Anteil der Aktien sinkt. Das ist im Übrigen, mit welcher Vehemenz einige Leute Dinge aussprechen, die sie vielleicht gar nicht so durchdrungen haben. Also dann hat mir einer geschrieben, wirklich eine ellenlange Mail, ich habe mich gefragt, why? Erstmal freue ich mich über beinahe jede Zuschrift. Aber ich merke natürlich schon manchmal am Ton, der ist nicht zufrieden mit dir gewesen. Aber warum zur Hölle? Was hat er denn gegen die Aktienrückkäufe? Und dann im allerletzten Absatz, ich lese und lese und lese und denke schon, das, was man von mir gedacht hat, zwischen 16 und 25, was für ein Schaumschläger. Und unten steht dann, denn irgendwann werden diese Aktien natürlich dann wieder auf den Markt geschmissen. Und was mache ich dann? Bei Aktienrückkäufen werden die Aktien natürlich nicht zurückgekauft, irgendwo gelagert und dann wieder auf den Markt geschmissen, sondern die werden vernichtet. Das heißt, die Anzahl der Aktien sinkt und der Gewinn pro Aktie steigt zwangsläufig dadurch. Wenn Apple also jedes Jahr für zig Milliarden Aktien kauft, zukünftig macht Alphabet das ja auch, ja, dann werden diese Aktien nicht irgendwo gelagert und irgendwann dann wieder auf den Markt geschmissen, warum auch, sondern sie werden eingezogen und werden dann durch einen Schredder. Gäbe es sie noch physisch, würden sie durch einen Schredder geschmissen. Also sie sind dann weg. Das wirkt schon zu 100%. So, und jetzt kommen wir zu den beiden Beispielen, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann. Auf der einen Seite, um zu sehen, wie man es macht. Also wie sieht ein Portfolio bzw. ein Unternehmen aus, wo man sagen kann, es geht gerne auch ein bisschen spannender, keine Frage, aber da hat fast alles gestimmt in der Vergangenheit. Und wir beginnen aber mit dem Unternehmen, bei dem ich, ach Gott, stolz ist das falsche Wort, aber ich habe vor vielen, vielen Jahren schon geschrieben, als ich gesehen habe, es gab mal so eine Studie in verschiedenen Dividenden, ETFs und Fonds, da war die Aktie überall mit drin. Und sie war auch ziemlich beliebt bei Privatanlegern. Und ich habe gesagt, das funktioniert nicht. Die haben schon zu dem Zeitpunkt, haben sie immer mal wieder übergangsweise Fremdkapital benutzen müssen, weil sie unbedingt steigende Dividenden haben wollten. Ein Dividenden-Champion, wie es so schön heißt. Das ist jetzt schiefgegangen und wenn ich etwas wirklich nicht empfinde, dann ist es Schadenfreude. Aber das Unternehmen kann man sich angucken. Ich halte es nicht für ein gutes Unternehmen. Das hier ist, Disclaimer, nur meine persönliche Meinung. Die kann komplett verkehrt liegen. Vielleicht ist das Unternehmen, was ich jetzt gleich nenne, von mir völlig falsch eingeschätzt. Und es ist die bestlaufendste Aktie in den nächsten 10 Jahren. Genau das kann passieren. Deswegen ist es keine Empfehlung, in irgendeiner Art und Weise tätig zu werden. Keine Empfehlung, das Unternehmen zu verkaufen, wenn man es hat. Naja, und eine Kaufempfehlung ist es sowieso schon mal nicht. Boeing. Genau genommen, The Boeing Company. Halte ich nicht für ein gutes Unternehmen. Ist jetzt, und deswegen natürlich das leicht suffisante Lächeln, ohne dass ich jemandem Verluste wünsche, wirklich nicht, ist mittlerweile auch kein Dividendenzahler mehr. Sie hätten viel früher aufhören sollen, die Dividende zu zahlen. Ja, negative, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist das Kapital bzw. der Gewinn pro Aktie ist derzeit negativ. Wir müssen nicht darüber sprechen, warum sie gerade Cash verbrennen ohne Ende.
Q1, big loss.
Yep.
Less than the street was expecting, but you still burned through $3.9 billion in cash.
Yep.
Is this the bottom in terms of free cash flow?
Habt ihr mitbekommen, da hat mal hier ein Türchen nicht funktioniert. Aber das Problem ist größer. Jetzt hat man sich entschieden, ich dachte, oh meine Güte, manchmal hast du auch, sei doch mal einfach 5 Jahre CEO von Boeing, hast du ja auch ausgesorgt. Boeing-Aufsichtsrat hat beschlossen, sie wollen jetzt einen CEO aus der Branche nehmen. What? Und vorher? Ist ein guter CEO kann alle Unternehmen leiten. Ja, dann ist ja sehr gut. Das freut mich. Aber ein guter Podcaster kann ja auch nicht über alle Themen reden. Wenn ich jetzt hier anfangen würde, über Programmierung zu reden oder über Origami oder weiß ich nicht was. Origami ist das, hat nichts mit Uri Geller. Ihr wisst schon, das mit dem, ja, mit dem Papierfalten. Ja, glaube nicht, dass das so gut wäre. Wäre bestimmt unterhaltsam. Vielleicht wäre es unterhaltsamer noch als diese Podcast-Folge beziehungsweise mein Ansatz jetzt. Aber ich fall vom Stuhl, dachte ich. Jetzt soll es ein Branchen-Insider-CEO werden. Na, dann drücken wir einfach drauf. Und ich habe gerade dann noch einen Artikel gelesen, wo ich dachte, wow, dann wird es natürlich noch schwieriger. Next CEO's problem is engineering, not management. Also, Schaut euch gerne Boeing an, schaut euch die Vergangenheit an, schaut euch an, was hier passiert ist. Mittlerweile kann man das ganz gut sogar mit den verschiedensten ChatGPT-Modellen, also ich sage mal ChatGPT als Synonym für Large Language Models. Was ist bei Boeing schiefgelaufen? Ich bin Aktionär und möchte mich über Boeing informieren. Was ist bei Boeing schiefgelaufen? Da kommen echt ganz gute Ergebnisse raus. Also schaut euch gerne die Entwicklung an. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem positiven Beispiel. Super, aber wirklich super. Ist mir fast zu langweilig. Ist auch bei mir keine große Position, weil sie so langweilig ist. Aber es ist die perfekte Dividendenaktie. The Coca-Cola Company. Ein echter Dividenden-Champion. Und wenn man genau hinguckt, was das Einzige, was man hier gebraucht hat, ist Zeit. Coca-Cola hat eine beeindruckende Historie. Das Unternehmen zahlt seit 1920 ununterbrochen Dividenden. Und wer jetzt sagt, ja, bestimmt noch geheime Geschäfte im Hintergrund. Nee, es ist wirklich diese schöne Marge auf dem Zuckergetränk. Und da haben sie alles in diesen seit 1920. Ich habe nicht die gesamte Historie mitgemacht, ja. Aber in den letzten 59 Jahren hat Coca-Cola die Dividende erhöht. Und da waren durchaus die 90er Jahre mit dabei. Ja, meine Eltern sind Psychologen und Pädagogen. Insofern waren wir sicherlich eher nicht so ganz rechts einzuordnen, gesellschaftlich betrachtet. Heute ist links und rechts ja auch was anderes. Also mein Vater war durchaus Unternehmer, bla bla. Aber zu dem Zeitpunkt hieß es Coca-Cola, das Unternehmen wird sich nicht lange halten. Warum? Ja, wenn man Coca-Cola trinkt, dann löst sich langsam aber sicher der Magen auf. Ja, solche Schauergeschichten hat man uns erzählt. Und man hat auch gesagt, wenn man sich einen Walkman aufsetzt, dann wird man taub. Wann? Ja, können wir nicht genau sagen. Gibt ja erst seit anderthalb Jahren Walkmaner. Und wir alle hatten Walkman. Warum? Weil Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft einen Walkman mit so orangen Puffelschen da dran hatte. Wie heißen die nochmal? Ihr wisst schon, dass das nicht so wehtut, wenn man sich den Kopfhörer draufsetzt. Ja, mach das lieber nicht, weil du wirst auf jeden Fall taub. Ich sage, ja, aber so lange gibt es ja. Woher weißt du das denn? Weiß man, Geräusche direkt am Ohr machen taub. Ja, okay. Also, es ist anders gekommen und Coca-Cola ist bestimmt immer noch kein gesundes Getränk, aber offensichtlich gut genug, dass man 59 Jahre die Dividende erhöhen konnte. Beständigkeit ist ein Kernmerkmal, wenn man über Dividenden spricht. Dividendenwachstum. Coca-Cola hat seine Dividenden kontinuierlich angehoben. Und das ist attraktiv. Es hat ein extrem robustes Geschäftsmodell. Coca-Cola besitzt nämlich nicht nur diese dunkelbraune Zuckercouleur-Brause. Voll gemein. Manchmal, ich trinke zweimal im Jahr Coca-Cola. Ist nicht so mein Getränk, aber wenn, dann eiskalt und voller Genuss. Früher häufiger getrunken, aber noch mit was reingeschüttet. Was haben wir da reingeschüttet in Coca-Cola? Aber gut, genügend Anekdoten für heute. Sondern Coca-Cola hat ein Produktportfolio, 500 Marken. Wenn irgendeiner richtig groß wird, dann bemerken die es, dann bezahlen die einen Preis dafür und übernehmen das Unternehmen. Sie haben Diät, Zero-Sugar-Varianten. Ich glaube, Warren Buffett trinkt gerne, haben wir glaube ich gar nicht mehr, Pepsi-Coke. Ach Quatsch, Pepsi-Coke, ja, das wäre mal ein Konglomerat. Nee, Cherry-Coke trinkt, glaube ich, Warren Buffett. Gibt es bei uns, glaube ich, nicht mehr, oder? Neulich auch irgendwo was getrunken, das hieß, keine Ahnung, sprechen wir nicht über Coca-Cola. Das Produktportfolio ist extrem groß, sehr robust. Und wer mal überlegt, wie ist denn das mit Preissteigerung und Inflation? Man glaubt es kaum. Das ist, natürlich ist es unverschämt. Die haben dreimal den Preis erhöht. Überall in der ganzen Welt dreimal den Preis in den letzten 18 Monaten. Naja, in Höhe der Inflation wahrscheinlich. Ja, und noch doppelt mehr. Immer zweimal mehr wie du. Das heißt also, die Inflation lag irgendwo zwischen USA, Europa gemixt 7%. Aber der Preis ist gestiegen um fast 20%. Warum? Weil der Coca-Cola-Dividendenempfänger sagt, bitteschön, so darf es sein. Coca-Cola operiert global in mehr als 200 Ländern. Sollte es in einem Land nicht mehr operieren dürfen, sehen wir mal ab von den USA. Das wäre schon negativ. Ja, aber diese geografische Diversifikation, die hilft, lokale wirtschaftliche Abschwünge auszugleichen. Starke Markenbekanntheit. Coca-Cola, ist es vielleicht sogar die bekannteste Marke der Welt? Ja, ich habe, da fällt mir noch irgendeine andere ein. Es gibt schon ein paar, na, klar, Google, Alphabet, das sind schon auch starke Marken. Amazon, aber Coca-Cola garantiert in den Top 10. Intangible Net Assets. Resilienz im wirtschaftlichen Abschwung. Egal, was passiert. Die Leute trinken ihr Coca-Cola allein schon, damit sie ihre Sternmarke oder ihr Ballantines irgendwo da reinkippen können. Coca-Cola wird immer getrunken. Das Unternehmen ist einfach relativ effizient. Ist es innovativ? Innerhalb der Branche durchaus. Coca-Cola hat vermutlich vor 15 Jahren von Red Bull grob gehört. Heute haben sie etliche Marken mit im Portfolio bei diesen Energy Drinks. Was im Übrigen aus Sicht von Coca-Cola ganz hervorragend ist, denn ich würde mal sagen, wenn wir jetzt eine Red Bull nehmen, ja, nicht umsonst können die sich auch einiges leisten. Das ist natürlich hervorragend, was die aufgebaut haben. Könnte man kaufen, wenn sie an der Börse wären, aber sind sie nicht. Diese Energy Drinks sind einfach noch teurer. Die kosten garantiert, kostet es nicht einen Cent mehr, so eine Red Bull Brause oder sonst ein Monster zu mixen, als Coca-Cola. Kostet aber das Doppelte. Warum? Ja, Energy. Ist halt Energy drin. Alles für den Aktionär. Und dementsprechend verfügt Coca-Cola natürlich über eine extrem solide Bilanz, beträchtliche Cash-Reserven, gute Kreditwürdigkeit. Und all das spricht dafür, dass Coca-Cola auch in den nächsten 50 Jahren es schaffen wird, seine Dividende zu steigern und dementsprechend die Aktionäre glücklich zu machen. Und das ist keine Empfehlung, die Coca-Cola-Aktie zu kaufen. Ich habe gesagt, ich bin investiert. Sie ist so langweilig, dass es bei mir nur ein kleiner Anteil ist, aber ja, muss man einfach mit reinmachen. Zumindest, wenn man sich irgendwo eine Cola bestellt und an einigen, wenn du am Flughafen bist, kostet die auch gleich doppelt so viel. Die Marge geht aber wahrscheinlich eher in den Handel. Anyway, ihr wisst, worauf es mir ankommt. Nehmt das einfach mal so als Beispiele pro und contra und dann wünsche ich viel Glück bei der Analyse. So, 30 Minuten rum. Ende. Aus. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.